Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Berge und ich liebe tolle Gespräche. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Gesprächstour. In unseren Gesprächsrucksack haben wir zwei Themen eingepackt. Verdammt nochmal, wie geht es Ihnen, wenn Fehler passieren? So ein Mist, Sie ärgern sich. Fehler können passieren. Doch wie gehen Sie damit um? Was passiert, wenn Fehler von Ihrem Team verursacht werden? Das wird ein Themenschwerblock sein und ein weiterer Schwerpunkt ist der Spitzensport. Athleten dürfen keine Fehler machen oder vielleicht doch? Lass uns die Antwort hören von Sven Kästner. Ja, schön, dass wir beide heute Zeit gefunden haben, lieber Sven, denn die Zeit, die hätten wir jetzt mittlerweile wahrscheinlich auf dem Rad verbracht und du hättest mich gequält. Du hättest gesagt, komm, auf geht's, es rollt. Denn wir wären auf Mallorca gewesen beim Radfahren. Das wäre unser Urlaub gewesen, Sport und Freundschaft miteinander zu verbinden. Und ich bin froh, dass ich dich quälen darf und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir Rede und Antwort zu stehen, wenn wir nämlich über das Thema Souveränität sprechen. Schön, dass du da bist, lieber Sven.
Ja, ich freue mich sehr, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber eigentlich hätte ich mich tatsächlich viel, viel mehr gefreut. Wir würden das jetzt nicht tun, sondern wir wären auf Malle, würden das Leben genießen und gleichzeitig Sport treiben.
Das ist immer schön, aber das holen wir nach. Das ist versprochen. Das ist versprochen. Ja, wir beide kennen uns. Die Frage ist natürlich, unsere Hörer und Zuschauer kennen dich nicht so sehr. Was ist denn wichtig über dich zu wissen, lieber Sven?
Wichtig über mich zu wissen ist, glaube ich, dass ich ganz, ganz viel Glück hatte, weil ich viel dafür getan habe. So ist, glaube ich, die Kurzfassung. Ich versuche das mal in ganz, ganz wenigen Schritten zusammenzufassen. Ich bin in die Bundeswehr gekommen, obwohl ich da eigentlich gar nicht hin wollte, weil ich vorher einen vernünftigen Job hatte, habe aber dann das Leben dort und das Arbeiten dort tatsächlich sehr, sehr gut genießen können, weil ich da immer Chefs hatte, die mich geführt haben, gesteuert haben, aber Fehler zugelassen haben. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt und konnte mich da tatsächlich relativ gut entwickeln und nach oben arbeiten. Ist nicht das ganz das richtige Wort, aber ist da tatsächlich zufällig passiert, weil zufällig Stellen frei waren, die zufällig mit irgendeinem besetzt waren und ich da immer Chefs hatten, die mir das zugetraut haben. Das war die Grundlage, die ich hatte für alles, was danach gekommen ist.
Das ist aber die Frage, Fehler zulassen und Bundeswehr, hätte ich nicht so sehr vermutet.
Ja, musst du da aber auch, weil du ganz, ganz viele Entscheidungen treffen musst, die sehr, sehr kurz sind. Und auch das ist, was ich immer wieder vorlebe. Es ist besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, wie gar keine. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du im Einsatz oder mit deinen eigenen Angestellten keine Entscheidungen triffst. Und das ist das, was ich versuche immer wieder vorzuleben. Trefft Entscheidungen, steht dazu, was ihr getan habt. Habt keine Angst, auch da mal Fehler zu machen, aber denkt nach. Und wenn ihr einmal einen Fehler gemacht habt, versucht nicht den gleichen Fehler nochmal zu machen.
Das ist ja ein gutes Stichwort zu sagen, trefft Entscheidungen. Ich habe auch mal eine Entscheidung getroffen, dass ich so im Schlepptau bei jemand bin, der dann nach Winterberg gefahren ist, um mit deinen Athleten zu arbeiten. Ich glaube, das war der Anfang unserer Freundschaft.
Ja, das war tatsächlich ein reiner Zufall, wie ganz viele im Leben reine Zufälle sind. Ich bin also nach der Bundeswehr tatsächlich nochmal bei Null begonnen und bin zum Sport gewechselt, weil da mein Herz dran hing und habe wieder bei Null angefangen und bin dann nach Winterberg gegangen und habe da eine neue Ausbildung begonnen zum Sportökonom. Was wir dann gemacht haben, für unsere Sportler möglichst viel neben dem Sport anzubieten, was Leistungssportler lernen müssen, wie gehe ich mit Medien um. Wir hatten damals einen guten Sponsor, der genau die gleichen Ziele verfolgt hat und hat gesagt, lasst uns doch sowas mal machen. Dann hatten wir tatsächlich unsere jugendlichen Sportler im Alter von 13, 14, 15 Jahren fortbilden wollen. Wie gehst du mit Kameras um? Wie gehst du mit Ton um? Wo gibst du Antworten und wie gibst du die, sodass du da keine Angst mehr hast? Und dann war plötzlich einer da, den wir nicht bestellt hatten, nicht gebucht hatten. Ich muss jetzt tatsächlich lachen, wenn wir uns gegenüber sitzen, der dann eine Stunde da war, den Sportlern ganz, ganz viel erklärt hat und dann wieder weg war. Das war das erste Kennenlernen. Da dachte ich mir, was ist das denn für einer? Ist nicht schlecht, aber war nicht gebucht.
Genau.
Und alles und andere,
Reisen, genau, die erste Frage war tatsächlich
da. Die erste Frage war, dass ich daraus gekommen bin,
gebucht.
Ist eine riesengroße, wirklich enge Freundschaft unserer beiden Familien, wo wir ganz, ganz viel miteinander machen. Und ja. Mallorca ist tatsächlich nach 15 Jahren ungefähr des Kennens rausgekommen. Also es war nicht geplant, dass wir uns miteinander mitnehmen, sondern es war immer ein reiner Zufall, der bei uns am Herzen lag. Und das ging dann los, dass wir tatsächlich über dich Sportler betreut bekommen haben, die ganz, ganz viel entwickelt haben. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, wenn wir über die einzelnen Gesichter reden.
Ja, ja, also das ist so deine Welt, wo du herkommst, sehr viel aus dem Militär und dann jetzt übergewechselt zum Sport und dort verantwortlich für eine GmbH, den Spitzensport und die Servicegesellschaft, also zu unterstützen an den Standorten, dass wir die Nachwuchstalente bis nach oben bringen. Und darüber werden wir bestimmt einiges uns noch austauschen. Apropos bringen. Was würdest du denn mitnehmen, wenn man dich irgendwo jetzt aussetzen würde und du sagst, du kannst nur einen Gegenstand mitnehmen, auf was könntest du nicht verzichten?
Es ist ein bisschen zeitabhängig, es ist tatsächlich so. Du hast, glaube ich, im Leben eine Entwicklung, dass du neue Schwerpunkte setzt. Im Moment ist mein Schwerpunkt tatsächlich Punkt 1 meine Frau, aber die kann ich dann nicht mitnehmen, ich soll ja Gegenstände mitnehmen. Und da ist tatsächlich mein Lieblingsgegenstand im Moment das Fahrrad, weil du da ganz, ganz viel Zeit auf dich reduzieren kannst, dir eigene Ziele setzen kannst. Die gehen bei 10 Kilometer los und enden bei 200. Mhm. Und kannst dich genau damit entwickeln und siehst immer wieder, was du schaffst, wenn du genau das willst. Das ist, glaube ich, eine Grundlage in ganz, ganz vielen Bereichen, nicht nur im Sport, aber damit kann man das schön leicht und einfach erklären.
Ja, ich habe auch gesehen, du hast ein Bild mir schon mal gezeigt und das können wir auch den Zuschauern dann zeigen. Da ist ja ein Bild drauf, wo du dir auch ein Ziel setzt und das Ziel kontrollierst. Ich entdecke gerade so auf dem Bild, du hast einen Blick auf die Uhr.
Ja, das musste ich leider haben. Ich bin vor vielen, vielen Jahren als Soldat, wo ich die Sportausbildung für unsere Offizieranwärter gemacht hatte, bin ich mit zwei Sportlern das erste Mal, mit zwei Soldaten damals noch, das erste Mal Marathon gelaufen und da tatsächlich das Ziel gehabt, wir laufen durch. Da hatten wir kein Ziel auf Zeit und kein Ziel auf Entwicklung, sondern tatsächlich nur schaffen wir den Marathon und haben darauf hin trainiert. Der war in Regensburg, also ganz bei dir in der Nähe und da war tatsächlich mein erster Lauf. Nach vielen, vielen Jahren habe ich dann einen zweiten Lauf gemacht, ganz ohne Ziele wieder. Und hatte dann plötzlich im dritten Lauf 2017 das Ziel, eine Zeit zu erreichen. Hatte vorher trainiert und habe mich dann, jetzt könnte ich beinahe behaupten, leider verrechnet und wollte mit 3,45 laufen. Also hat nichts mit Leistungssport zu tun, ist ein reiner Amateursport. Und hatte dann zwei Tage vorher gemerkt, dass ich mich verrechnet habe. Da ich das aber kundgetan habe, wollte ich das Ziel erreichen. Ich glaube, das ist auch was ganz was Wichtiges, wenn du das kommunizierst, was dein Ziel ist, dann ist der Einsatz, den du dafür erbringst, größer, wie wenn du es nur für dich behältst. Und deswegen sieht man tatsächlich sehr, sehr schön, dass ich selbst die letzten 100 Meter vorm Ziel noch auf die Uhr gucken muss und da noch ungefähr 20 Sekunden Luft hatte und tatsächlich mit 3, 44 und 37 waren es, glaube ich, angekommen bin. Ein freundlicher Hinweis, ich würde das heute nicht mehr so machen, weil ich vom Marathon und von dem Spaß tatsächlich nichts mehr erlebt habe. Aber was man da tatsächlich sehr gut sieht, wenn du dir Ziele setzt, genau darauf hinarbeitest, dich darauf vorbereitest, kannst du ganz, ganz viel erreichen.
Ja, und interessant ist auch, was ich so raushöre dann, wenn ein Fehler passiert ist, denn zu dem auch dann zu stehen und keine Ausreden zu haben, sagen, ich habe mich verrechnet, deshalb habe ich es nicht geschafft. Und das zeichnet dich auch aus, dass du sehr, sehr zuverlässig bist. Und das ist das Spannende, die Zuverlässigkeit auf der einen Seite, aber trotzdem auch mit Fehlern umzugehen. Da können wir bestimmt unseren Zuhörern und Sehern einige Tipps noch mitgeben aufgrund deiner Erfahrung. Und deshalb ist es toll, dass wir schon mittendrin sind im Gespräch und da uns in diesem Feld bewegen. Wo war der Marathon?
Der war in Köln.
Köln-Marathon, auf der Domplatte sozusagen. Richtig. Domplatte war dann das Ziel. Ziel ist ja das eine und es ist auch wichtig, manche Dinge auch vom Start an gut zu machen. Und wenn wir schon bei Bildern sind, wir haben Bilder im Kopf und das war ein traumhaftes Bild, diese Menschenkulisse, diese Kulisse in Winterberg bei der Weltmeisterschaft zu haben. Da hast du ja einen großen Organisationsaufwand mit deinem ganzen Team getrieben, mal im Fokus zu stehen für eine WM. Und da gibt es ein Bild, wo am Start viele Menschen zu sehen sind. Warum hast du dieses Bild mitgebracht?
Ich glaube, da kann ich ganz, ganz viel dazu erzählen. Erstens war da unser Ziel, einen Sportler zur WM durchzubringen, den Alexander Gassner, da kommen wir gleich nochmal drauf, genau dieses Ziel nicht erreicht haben. Das war für den Alex und für uns eine von ganz, ganz schlechten Entwicklungen. Das muss man einfach so sagen.
Was waren die Ursachen, dass nicht funktioniert hat? Bitte?
Da gab es ganz, ganz viele Ursachen. Erstens mal ist das Team sehr, sehr eng beieinander und du musst als Cheftrainer irgendwann entscheiden, wen du mitnimmst. Und wir als Stützpunkt haben da Alex ganz, ganz deutlich drin gesehen. Der Entscheider hat das anders gesehen. Will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, es ist, wie es ist. Das heißt, dieses Ziel haben wir nicht erreicht. Was ich aber dann da machen durfte, ist das gesamte Rahmenprogramm zu steuern und zu entwickeln. Und das war tatsächlich für mich ein riesengroßes Erlebnis. Und so eng sind die Sachen tatsächlich beieinander. Du erreichst ein Ziel nicht und hast ganz zufällig plötzlich neue Ziele, auf die du dich konzentrieren musst. Und da hatte ich tatsächlich zum Schluss ein Team. Auch das ist eine witzige Geschichte mittlerweile. Wir haben mit vielen Ehrenamtlichen und Jugendlichen gearbeitet, die gar nicht wussten, was da passiert. Und ich war für das gesamte Rahmenprogramm innerhalb der Bahn zuständig mit Live-Bands, die gespielt haben, und hat dann ein Team um mich rum, die so gut harmoniert haben und so schön gearbeitet haben, dass die sogar einen Tag nach der WM früh um 5 mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt haben. Sie wüssten nicht, was sie heute tun sollen, weil der Plan fehlt. Und auch da sieht man, wie wichtig Pläne sind, ohne dass man mit den Plänen tatsächlich Druck ausübt, sondern ganz klar kommuniziert, wie die Ziele sind, wie die Wege sind und wer welche Rolle hat. Ich glaube, genau zwischen diesen zwei Sachen sind wir zur WM hin und her gerutscht. Auf der einen Seite ganz, ganz schlecht, auf der anderen Seite ein sensationell GGG-Erlebnis. Ja, das die Kurzfassung dazu, das war 2015.
Ja, und das ist auch wichtig, mit Druck zu arbeiten, und das hast du ja angedeutet, da war ja ein Riesendruck, die Medien waren da, da haben die Zeitpläne zu stimmen. Da sind ja auch viele Ehrenamtler dabei, also diese ganzen im Sport sind im Hintergrund, diese ganzen Helfer sind ja Ehrenamtler, und da einmal Druck aufzubauen, Zuverlässigkeit zu bekommen und nicht diesen Event, für uns muss auch schön sein, sondern das im Nachhinein, und das ist diese Balance hinzubekommen. Das ist mit Sicherheit auch spannend, und sowas haben viele bestimmt auch in ihrem eigenen Leben auch.
Also was du ja tatsächlich nicht siehst, wenn du das im Fernsehen beobachtest oder selbst vor Ort bist, wie aufwendig das ist. Du machst tatsächlich, und das ist der Unterschied einer Popbahn zu einer normalen Halle, für mehrere Bereiche eine Zeitplanung, die auf die Minute geschnitten ist. Und diese Zeitplanung dann daran anpassen muss, was tatsächlich passiert. Das heißt, stürzt ein Schlitten, verschiebt sich der Zeitablauf und du musst genau darauf reagieren können. Und trotzdem machst du vorher eine sehr, sehr detaillierte Planung für verschiedene Bereiche, und das muss zum Schluss funktionieren. Das ist zunächst sehr, sehr aufwendig, aber im Ergebnis tatsächlich richtig gut, weil dann auch jeder Mitspieler weiß, wann er was tun muss.
Ja, das ist mit Sicherheit ganz, ganz wichtig, diese Planbarkeit. Und mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, dass du auch einen Plan B hattest, wenn zum Beispiel große Verzögerungen waren. Wie siehst du das bei solchen Events und Veranstaltungen, in einem Plan B zu haben?
Du hast den Plan B nicht zu Papier, aber du hast den Plan B im Kopf. Das heißt, das, was du über Papier machst, ist das, was passieren muss. Und alles andere machst du dann über ganz, ganz viel Kommunikation. Was wir immer gemacht haben, das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ich habe nicht 2 Wochen vorher den Plan rausgeschickt, sondern immer an dem Früh um 5 ist der Plan rausgegangen, gegen 8:30, 9 hat die Arbeit begonnen, weil wir dann gegen 10, 11 Wettkämpfe hatten. Und genauso habe ich das gemacht. Das heißt, du hast alles, was am Vortag noch passiert ist, da einfließen lassen können. Du wusstest genau, was passiert in der Planung, und hast das dann versucht umzusetzen. Und dann über Funk, das heißt, jeder hat ein Funkgerät dabei gehabt, ganz kurzfristig Änderungen vorgenommen.
Heißt natürlich auch, dass ein hohes Vertrauen da ist, dass deine Mitglieder in dem Team gar nicht wussten, was übernächsten Tag ist, sondern die wussten in guten Händen, dass du das koordinieren kannst und im Griff hast. Und damit genügt es auch zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Information zu haben, nicht mehr und nicht weniger.
Das ist tatsächlich so gewesen. Ja, das hat sich zufällig so entwickelt, weil wir von Anfang an tatsächlich ein richtig gutes Netzwerk hatten, mit Leuten, die da mit viel Herz reingegangen sind. Das ist der Vorteil im Sport. Alle, die da ehrenamtlich sind, machen das ja mit Herz. Die machen das nicht, weil sie glänzen wollen oder weil sie sich darstellen wollen, sondern weil sie es mit Herz machen und Freude dran haben. Das ist ein bisschen anders wie in der normalen Industrie. Und genau deswegen macht es das ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem relativ viel Aufwand.
Ja, und dann auch mit Sicherheit ein Feedback, wenn Fehler passiert sind, aufarbeiten. Was können wir daraus lernen? Wie gehen wir damit um? Und es ist auch dieses Thema im Spitzensport, um top zu sein, brauchst du einen perfekten Lauf. Die Weltelite, ich kenne das vor Ort, ist so auf Wimpernschlag, du brauchst einen perfekten Lauf. Und deshalb ist es ja interessant zu hören, einmal perfekt zu sein, das ist die Präzision im Sport, aber auch diese Fehlerkultur zuzulassen. Da war doch eine Situation, den Alex haben wir schon mal angesprochen, auch zu sagen, irgendwann wird dein perfekter Moment kommen.
Das ist tatsächlich so. Du musst das mit dem ganzen Druck, der da dahinter ist. Mhm. Du hast im Leistungssport zum Schluss ein Ergebnis, was es einmal pro Jahr gibt. Das wichtigste Ergebnis alle 4 Jahre. Bist du da nicht dabei, ist das Ergebnis nicht da. Das heißt, das ist die Zielsetzung. Dazwischen sind aber ganz, ganz viele Schritte, die du beachten musst. Das Wichtigste ist, die haben einen Trainer. Oder haben ein ganzes Trainerteam, was ringsrum arbeitet. Dieses Trainerteam sind alles Individualisten, die Erfolg haben wollen. Und trotzdem müssen die steuern und führen, ohne damit Druck zu machen. Oder, auch das ist manchmal wichtig, genau damit Druck zu machen. Das heißt, genau dazwischen bewegst du dich. Heute mache ich keinen Druck. Und im nächsten Training weiß ich, ich muss den Druck ein bisschen erhöhen. Und der Sportler muss genauso sein. Der muss genau das wahrnehmen und muss in dem Team klarkommen. Und muss für sich Ziele setzen. Und auch das ist wieder ganz abhängig von dem Einzelsportler oder von dem Team. Machst du da ganz kurzfristige Ziele, weil das wichtig für die ist, weil die da genau ihren Weg finden, oder machst du langfristige Ziele, weil der Weg dahin ein bisschen entwicklungsbedürftig ist. Und ich glaube, da ist tatsächlich der Alex ein sensationell Riesenerlebnis, weil es am Anfang nicht funktioniert hat. Das heißt, der war fast raus aus dem System. Wir haben an Alex geglaubt. Wir hatten ein Trainerteam und einen Vorstand, der auch an Alex geglaubt hat, und haben das gesamte Konstrukt für Alex geändert. Das heißt, wir haben die Betreuung geändert, wir haben das Material geändert, wir haben die Struktur geändert. Und Alex hat gemerkt, dass wir hinter ihm stehen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt gewesen. Und er hat gemerkt, dass der Trainer, das war damals Christopher Braun, der für ihn zuständig ist, seinen ganzen Verstand da investiert, um den Alex schneller zu machen. Mhm. Was dann rausgekommen ist, ist tatsächlich die WM dieses Jahr, wo wir waren, was im Ergebnis tatsächlich wirklich sensationell war. Das heißt, der macht dann im tatsächlichen WM-Einzel die Bronzemedaille, da haben wir uns schon riesig gefreut. Er selbst war ein bisschen enttäuscht, weil er sich aus den ersten 2 Läufen hat mehr versprochen. Und dann gibt es das erste Mal einen Teamwettkampf, wo wir als Team 2 Deutschland 2 Sportler von uns drin haben. Auch das ist nicht nur Zufall, aber ein bisschen durchaus. Dass dann Chaka und Alex da Gold geholt haben, das hätte besser geht nicht.
Ja, und die strahlen.
Da hast du tatsächlich gesehen, die Arbeit.
Wenn man das Bild anschaut, links sich im Arm und strahlen und jubeln.
Genau.
Fällt dieser Druck ab, und es war wirklich ein schöner Moment, den wir da miterleben durften und lange dafür gearbeitet haben. Das ist so richtig.
Ja. Das ist tatsächlich so. Und da sieht man, dass nicht nur das Training wichtig ist, sondern auch das Konstrukt ringsum. Das heißt, der Arbeitgeber muss funktionieren. Dein Management hat da sehr, sehr gut reingespielt. Mhm. Weil der Alex erstens gemerkt hat, es gibt noch mehr Themen, die er im Kopf bearbeiten muss. Es gibt manchmal klare Strukturen, die ihm helfen. Und dann hat er genau die Zeit gebraucht und das Alter gebraucht und die Entwicklung gebraucht, die wir tatsächlich als Team, glaube ich, gut hinbekommen haben.
Ich glaube, wir müssen mal unsere Zuschauer und Zuhörer mal abholen. Wir reden da von Dingen, vom Bobfahren und vom Skeleton. Was ist ein Skeleton? Ich habe es ja mal mitmachen dürfen, da hat es mich mal eingeladen. Das Skeleton ist so, ich sage immer Bungee-Jumping für Erwachsene, aber halt noch krasser. Das war schon wirklich, für mich war es grenzwertig, in einem Eiskanal. Ich glaube, ich hatte in der Zielkurve über 100 Stundenkilometer, so 5 bis 10 Zentimeter über den Eis nach unten zu schießen und keine Kontrolle mehr zu haben. Denn sobald du korrigiert hast, bist du in die Bande gekommen. Also für mich war das schon ein Riesenerlebnis, mal komplett aus meiner Komfortzone draußen zu sein. Was ist denn das Faszinierende für dich, der du das ja immer empfiehlst?
Es ist ja tatsächlich von der Idee her nicht viel anders wie Bungee Jumping. Du hast beim Bungee Jumping keine Kontrolle. Mhm. Du weißt aber, wenn du kein Messer in die Hand nimmst, dann kann auch nichts passieren. Das ist tatsächlich beim Skeleton fast das Gleiche. Wir machen eine sehr umfangreiche Einführung vorher. Das heißt, wir sagen, was passiert, wo es passiert. Wir gehen die Bahn ab, zeigen euch alle Stellen mit einem Trainer gemeinsam, der euch ganz, ganz viel erlernt hat. Und erlernt euch gleichzeitig, lasst das lenken. Das funktioniert heute noch nicht. Legt euch drauf. Die Physik wird mit euch spielen. Und das ist tatsächlich wie beim Bungee-Jumping. Du springst nach unten, du kommst in jedem Fall nach unten und wirst wieder nach oben gezogen. Mhm. Beim Skeleton ist das auch so, wenn du damit anfängst, musst du erstmal keine Angst haben, du musst dich einfach trauen und lässt ihn einfach rutschen. Der Schlitten hat eine physikalische Möglichkeit, weil er sehr schwer und sehr tief ist, dass tatsächlich nichts passieren kann. Aber wenn man das erste Mal macht, bin ich bei dir, ist das ein Riesenerlebnis. Und wir haben tatsächlich nur Leute, die das gerne immer wieder machen würden, oder ich brauche das nicht mehr. Das heißt, einmal runterfahren und das nicht mehr. Und auch das ist, glaube ich, das Gleiche wie beim Bungee-Jumping.
Ja, das ist immer wieder das Thema Vertrauen. Vertraust du dem oder willst du eingreifen ins System? Ich habe dann immer eingegriffen und denke, oh, jetzt musst du korrigieren. Machst du auch, habe ich automatisch gemacht, Fuß runter, damit Gewichtverlagerung oder Kopf nach oben genommen. Damit habe ich eine Instabilität in das Gerät bekommen. Also das ist Unsicherheit gewesen und das ist ja auch typisch. Fehler passieren dann, wenn du unsicher bist, wenn das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen nicht da ist. Genau. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass Selbstvertrauen komplett verloren geht, wenn du so Situationen erlebst, wie wir beide erlebt haben. Du, ich hochgefahren nach Winterberg zu einem Weltcup und du mir erklärt, ich bin nicht da, ich bin im Krankenhaus. Das waren Situationen, wo mir fast das Herz stehen geblieben ist und wo ich keinerlei Kontrolle mehr hatte und mir sehr viel Sorgen gemacht habe. Du hast das durchstanden, du hast es geschafft, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, eine Fehlerkultur hätte da fatale Fehler gehabt. Erzähl uns mal, was ist da passiert?
Oh Gott, ich hatte tatsächlich einmal Pech im Leben, wenn man das so sagen darf, und gleichzeitig ganz, ganz, ganz viel Glück. Kurzfassung, ich hatte Kopfschmerzen, hatte die letzten 15 Jahre davor gar keinen Arzt besucht. Deswegen hatte ich dann Glück, dass die Ärztin gesagt hat, ich kenne sie nicht, ich behandle sie nicht, und hat genau die richtige Entscheidung getroffen, hat mich in einen Nachbarort geschickt, weil sie wusste, dieser Arztbereich dort hat einen direkten Kontakt nach Marburg, auch wenn wir in Nordrhein-Westfalen wohnen und Marburg nach Hessen gehört, gehört Grafschaft zu Marburg. Die haben dann ganz kurz in meinen Kopf geguckt und hatten festgestellt, da ist was gehört da nicht hin, und haben mich dann direkt mit dem Hubschrauber nach Marburg geflogen. Ich hatte das Glück, dadurch, dass mein Kopf so viele Probleme hatte, ich das am Anfang gar nicht mitbekommen habe, was das tatsächliche Problem ist. Ich glaube, das ist fürs Umfeld viel, viel schwieriger gewesen. Und ich hatte das Glück, dass dann plötzlich Leute auftauchen, die mir helfen wollen, was einen riesen Wert hat. Das ist tatsächlich unbezahlbar. Es kam tatsächlich du, Theo. Es kam mein Trauzeuge. Es kam ein Freund. Beide haben 500 Kilometer Entfernung gehabt. Es kam mein Bruder. Und auch das muss ich ganz stark sagen, es kam damals mein Präsident, Winfried Storck, wo plötzlich auch das Herz wichtiger ist wie die Arbeit. Und das hat ganz, ganz, ganz viel bewirkt. Ich hatte dann ganz viel Glück, auch durch das Netzwerk, was ich hatte, dass ich dann eine gute OP bekommen habe, die alles rausgeholt haben, was geht, und hinterher eine richtig gute Betreuung auch in Marburg, die mir ganz viel geholfen hat und auch jetzt da noch ganz, ganz engen Kontakt habe, weil du musst alle 3 Monate zur Kontrolle. Und auch da, also wenn sich irgendeiner über das Krankensystem oder das Gesundheitssystem, so ist der richtige Ausdruck, beschwert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt alle Termine, es gibt alle Kommunikationen, die Ärzte rufen mit Handy an, wenn sie ein neues Ergebnis haben. Das ist einfach viel, viel wert. Das Einzige, was sich dadurch geändert hat, ganz leicht, ich hatte vorher tatsächlich zu 120% nur den Job im Kopf und nur das Ergebnis im Kopf, nur die Ziele im Kopf. Ich habe das leicht verschoben, weil plötzlich die Familie deutlich wichtiger wird. Das heißt, das Herz hängt immer noch am Job, hängt immer noch am Ergebnis, aber ich bin da ein Stück zurückgerudert, weil ich dann, und das ist ein Lernen im Leben, gemerkt habe, dass ich deutlich dankbarer sein muss mit dem Umfeld, was ich habe, und auch mehr Zeit in das Umfeld investieren muss.
Ja, und so ist auch
unser Job. Also Investition ist da nicht böse, sondern ist tatsächlich das ganze Herz.
Ja, so ist auch dann die Idee entstanden, wenn ich jetzt, wann dann, dass wir immer auf Mallorca gehen, und das wäre jetzt das zweite Mal gewesen, zu sagen, komm, so, die Zeit vergeht so schnell und es kann so schnell was passieren, lass uns das jedes Jahr machen, mehr Zeit in der Freundschaft mit dem Sport zu verbringen. Und da sage ich auch danke, dass du mich immer gerne coachst, so wo ich dir Tipps geben kann, gibst du mir in Richtung Radsport und Ausdauersport. Und das ist wirklich ein wunderschönes Geben und Nehmen miteinander, macht riesig Spaß, und deshalb auch von meiner Seite ein riesen Dankeschön an unsere Freundschaft. Aber wir müssen was dafür tun, und es ist gut so. Und auch, dass ich dir gesagt habe, komm, mach einen Podcast, sofort warst du dabei. Das rechne ich dir auch sehr, sehr hoch an, wie wir es wollen.
Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt antworten soll. Es ist tatsächlich so, dass die Schwerpunkte sich ein bisschen versetzt haben, dass unsere Freundschaft eine hervorragende Grundlage für sowas ist. Dass ich keine Angst haben muss, aber auch das ist was, was ich versuche, all meinen Trainern zu erklären. Habt keine Angst vor dem, was passiert oder was kommt. Es macht ja keiner, um es gegen dich zu verwenden, sondern es macht immer jemand, um mehr Erfolg zu haben, was wir vielleicht halt gemeinsam als Zielsetzung setzen können. Und da ist tatsächlich Malle ein schönes Beispiel. Malle war für mich vorher immer nur, alle fahren zur Party, da muss ich nicht hin. Das habe ich vorher schon nicht gemacht. Und dann kamst du plötzlich, lass uns dort trainieren gehen. Und dann dachte ich, da passt Malle genau hin. Und das war tatsächlich...
Ja, das war wirklich...
Richtig schön. Da habe ich mich dieses Jahr richtig drauf gefreut. Das ist das Einzige, was bis jetzt dieses Jahr noch nicht glücklich ist, auch wenn ganz, ganz viel gerade passiert. Ja. Aber auch da sieht man wieder, was Netzwerke und was Konstrukte bringen, wie wir die Arbeit versuchen zu steuern, wie wir versuchen, das Optimum für unsere Sportler rauszuholen, ohne dass wir das mit zu viel Druck und zu viel, Steige ist das falsche Wort, oder Strenge machen, weil es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Typen. Es gibt in den Kommunen unterschiedliche Typen, die das alles mittragen müssen. Es gibt unter den Trainern unterschiedliche Typen, wie gehen die mit Technik um. Ja. Und das sind alles Sachen, die du machen musst. Aber auch das hilft uns, glaube ich, für die Entwicklung. Und da kann man immer wieder Positives rausnehmen. Weiter, weil wir jetzt schon gelernt haben, wie du mit Medien umgehen kannst, so wie wir zwei jetzt gerade, wie du darüber steuern kannst, wie du ganz, ganz viele Gespräche machen kannst, wo du tatsächlich Zeit sparst. Und auch dies aus den ganzen Nachteilen, die für ganz, ganz viele Unternehmen gerade entstehen, man kann immer wieder versuchen, da die Vorteile rauszuholen.
Ja, und das ist natürlich völlig neu. Genauso ist es auf uns hereingekommen, wie viele Dinge, die nicht vorhersehbar waren. Wir hatten das Thema Gesundheit, jetzt kommt ja das Thema Digitalisierung. Da passieren ja auch Fehler. Wie gehst du jetzt da mit deinem Team um, wenn das nicht so klappt, wie es klappen sollte? Weil für vieles ist eben dieses digitale Meetings zu machen, nicht mehr auch die sozialen Kontakte zu haben, die ihr auch im Sport braucht. Welche Fehler können da passieren?
Also erstens, was wir jetzt machen, ist tatsächlich, wir hatten vorher einmal pro Woche ein Trainermeeting mit allen Trainern, die für den Kufen und für den Skibereich in Winterberg arbeiten. Das gab es einmal die Woche mit allen, die da Zeit hatten. Was wir jetzt machen, weil du genau das nicht hast, 2-mal die Woche und das über unterschiedliche Strukturen, mal über Skype haben wir angefangen, dann machen wir das über Zoom, versuchen auch gleichzeitig andere Programme dafür zu nutzen, um so viel wie möglich da reinzukriegen. Du musst es ein bisschen mehr steuern. Wenn du zusammen im Saal sitzt, sieht jeder, wer das Reden anfangen will. Hast du 20 Mann in so einem Online-Meeting, dann geht das mit Handzeichen. Und selbst das funktioniert tatsächlich nach 5 Minuten erklären, wie das alles geht, hervorragend. Das heißt, jeder, der was sagen will, hebt die Hand. Einer steuert das Gespräch. Ist im Prinzip nichts anderes wie ein gutes Gespräch, wenn du in einem Großraum sitzt. Ja. Du musst das bloß ein bisschen sauberer machen. Und die wichtigsten Themen für Notfall müssen trotzdem persönlich funktionieren. Das heißt, entweder unter 4 Augen, so wie wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen, oder die ganz, ganz wichtigen Gespräche, wenn wir auch mit Sportlern wichtige Gespräche hatten, auch das haben wir nach der Saison regelmäßig, muss es mit ein bisschen mehr Abstand jetzt, aber trotzdem zu persönlichen Gesprächen, wo alle im gleichen Bereich sich befinden, dann ist genau online nicht ausreichend, weil da das Herz fehlte.
Ja. Ja, wir kommen zum Ende. Also wir sind
schon wieder 2 Stunden.
Kurve. Wir haben heute über Fehlerkultur und was alles passieren kann mit Fehlern. Wo kann man wirklich grob mal ein Auge zudrücken? Wo in der Medizin zum Beispiel darf es keine Fehler geben? Da geht es um Millimeter, da geht es um richtige Dosierungen. Also auch da ist eine große Spreizung in diesem Thema. Zusammengefasst 2 Dinge, wie sollten unsere Hörer zukünftig mit Fehlern umgehen?
Also erstens ist das Vertrauen der Grundsatz, den du haben musst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. In deinem Umfeld habe Vertrauen zu allen, die da sind. Aber du kannst alles hinterfragen. Mhm. Und zwar nicht die Personen an sich hinterfragen, sondern immer, wenn du denkst, da läuft was nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, stell Fragen und rede und frag die, warum habt ihr das so gemacht? Auch das habe ich bei den Trainern. Ich komme nicht aus dem Sport, hatte am Anfang tatsächlich den Vorteil, dass ich immer genau diese Fragen stellen konnte, dass der Trainer mir erklären musste, was er denn da tut. Mhm. Und das mache ich heute noch so. Nach 16 Jahren im Sport stelle ich immer noch genau dieselben Fragen. Aber ich habe zu dem gesamten Team ein grundsätzliches Vertrauen. Das Zweite, auch das, du musst immer ein Team bilden, wo nicht alle gleich sind. Du brauchst ganz unterschiedliche Typen in einem Team und musst das versuchen zu steuern. Ohne dass du da Einzelpersonen behinderst oder andere Personen besonders stark machst. Das ist also tatsächlich immer eine Welle, wie du Kommunikation führen musst. Und zum Schluss kommt genau das, was wir ganz am Anfang schon mal besprochen haben, eine Freundschaft raus. Auch die hängt mit dem Job zusammen, aber die hat mit dem Job nichts zu tun, sondern das ist nur das Herz.
Ja, und das Schöne, dass man Freundschaft und Sport und Freizeit miteinander verbinden kann und auch noch dann einen Mehrwert hat für Athleten, wo wir ja beide wieder einen gemeinsamen Nenner haben. Unsere Athleten, ich sage schon unsere, da ich viele, viele Jahre bei euch an- und ausgehe, nach vorn zu bringen und schön, dass auch ich da mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung und mit meinem Herz, so wie du gesagt hast, mit beitragen kann. Ja, hab herzlichen Dank und zum Ende möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, als nächstes werde ich begrüßen den Leonhard Zintel bei mir in deinem Talk und du kennst ja Leonhard Zintel, du warst bei ihm schon im Haus, der hat ein Hotel, ist Bankvorstand, also auch ein Mensch, der viel bewegt und der hat das Buch rausgebracht, Zukunft einfach machen und der wird als nächster Talkgast bei mir sein. Du hast jetzt einen Wunsch, welche 2 Fragen soll ich ihm denn stellen?
Die erste Frage wäre, wie ist er zu der Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben, was ja inhaltlich nichts mit dem tatsächlichen Job zu tun hat, zumindest im ersten Blick. Und zweitens, wie nimmt das sein Arbeitnehmerkonstrukt auf und wie kriegt er das zeitlich gelöst? Weil Vorstand einer Volksbank ist ja nicht mal eben beigemacht. Das heißt, du musst da einen relativ sauberen Zeitplan haben wie ein Leistungssportler. Und das würde mich interessieren, wie er das für sich und für sein gesamtes Umfeld gelöst hat.
Also dann hör mal rein beim nächsten Talk, dann wird er dir die Antwort geben. Ich werde es ihm zuspielen und werde ihn fragen. Ja. Genauso bei dir einfach, ich werde ihn überraschen mit der Frage. War ein schönes Gespräch. Und wir werden mit Sicherheit auch mal vielleicht einen Podcast dann von Malle machen, wenn wir beide auf Malle sind. Versprochen, dann machen wir mal eine Sendung aus Malle für unsere Zuhörer und Zuschauer und dann könnt ihr uns beide mal auch live auf Malle sehen, aber nicht beim Ballern und bei Ballermann, sondern vielleicht beim Radfahren.
Auf direkt vom Fahrrad.
Da fällt uns bestimmt was ein. Hab du einen herzlichen Dank, sag du einen schönen Gruß an alle Athleten, an deine Familie, hat mir wirklich viel Freude gemacht. Und weiterhin viel, viel Spaß und viel, viel Erfolg. Radl nicht zu viel, sonst kann ich nie auf dich aufschließen.
Ich danke dir vielmals. Wir sehen uns.
Bye-bye. Ciao. Ja, und liebe Hörer, von Ihnen auch. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und der Abspann kommt ja sowieso.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.